Moin Leute, in Deutschland geht gerade wieder eine These viral, und zwar Solarstrom wird zum Problem und diese These kommt nicht von irgendwem. Das klingt erstmal völlig absurd, aber vielleicht ist ja sogar wirklich was dran. Kann zu viel Solarstrom wirklich ein Problem sein und wenn ja, warum ist bisher noch nicht zusammengebrochen? Denn diese Warnung kommt erstaunlich zuverlässig jedes Jahr um dieselbe Zeit und meistens auch von denselben Leuten. Aber was, wenn da ein Körnchen Wahrheit dran ist? Also lass uns heute den Stuss kompensieren und wenn ihr mehr davon wollt, Abo natürlich nicht vergessen. Ich verspreche euch aber, nach diesem Video heute wisst ihr, warum das System bisher nicht längst kollabiert ist und wo die echten Probleme liegen und wie viel man da wirklich von halten soll oder auch nicht. So, und jetzt legen wir los. Der heutige Sponsor Upway ist verdammt spannend, denn die bieten gebrauchte E-Bikes professionell geprüft und deutlich günstiger. Die machen einen 20-Punkte-Check und wenn der Akku unter 80% SOH hat, wird er ersetzt. Aber glauben ist schön, wissen ist besser, also habe ich ein Bike bestellt, den Akku zerlegt und selbst alles nachgemessen. Das ist Ding wirklich komplett die Innereien getestet. So, und da ich schon zu Hause ca. 4000 Zellen von Hand getestet habe, ja, ich weiß, ist ein bisschen irre, ist das aber kein Ding. Also ich glaube, ich weiß, was ich da tue. So, und ich habe die Innenwiderstände der Zellen geprüft, ich habe die Verbinder geprüft, also wirklich mir alles ganz genau angeguckt und auch den Spannungsabfall des Akkus, also auch wirklich der Packs. Hier seht ihr die Pack-Widerstände und die sind absolut top, also sie sind wirklich relativ gleichmäßig und alle auch sehr niedrig. Der Spannungsabfall, den habe ich auch gecheckt, ist auch nicht nennenswert, also top. Insgesamt, der Akku ist wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte hier mehr Differenzen und so weiter erwartet. Das hat mich sehr positiv überrascht. Ja, und es fährt sich auch genauso. Es macht halt mega Box, absolut geil, das Bike. Über 3500 Modelle, bis zu 60% günstiger, ein Jahr Garantie und 14 Tage testen. Wenn ihr euer aktuelles E-Bike gerne austauschen wollt, bekommt ihr zudem 100 Euro extra Prämie beim Verkauf an Upway. Und das Bike wird kostenfrei bei euch zu Hause abgeholt. Also checkt die Webseite über meinen Link oder QR-Code aus und jetzt zurück zum Thema. Schauen wir uns das Ganze mal ganz konkret an. Ihr seht hier eine Woche Ende Juni aus 2025. Ja, und die Last oder der Leistungsbedarf wird hier an einigen Tagen teilweise um bis zu 10 Gigawatt überschritten. Und das ist eine Menge. Das liegt vor allem an den Erzeugungsspitzen am Mittag der Photovoltaik. Und die sind tatsächlich an einigen Stellen ein echtes Problem. An welchen erkläre ich euch heute. So, besonders kritisch sind hier aber nicht die heißen Sommertage, sondern vielmehr die sonnigen Feiertage im Frühjahr, wie beispielsweise Pfingsten. Kleiner Nerdfact, witzigerweise wird oft Ostern genannt, aber tatsächlich könnt ihr daran jemanden erkennen, der keine Ahnung hat, wovon er redet, denn Pfingsten ist tatsächlich das Kritischste. Also wenn ihr in der Kaffeerunde ein klein bisschen den Nerd raushängen lassen wollt, da habt ihr was. So, an diesen Tagen ist die Sonne besonders stark und die Module arbeiten aufgrund niedriger Temperaturen sehr effizient und gleichzeitig steht ein großer Teil der Industrie auch still. Also die Last ist gering. Viel Erzeugung trifft auf wenig Verbrauch und genau das kann zum Problem werden. Aber warum wird es das nicht? Weil die Ingenieure in Deutschland nicht komplett dämlich sind und es eine ganze Menge an Stufen gibt, die genau das verhindern und die zeige ich euch auch gleich alle im Detail. Aber vorher gehen wir erstmal eine Stufe höher und schauen uns das Ganze mal aus der Vogelperspektive an. Denn über das Jahr verteilt sieht das nämlich ganz anders aus. 2025 war der Leistungsbedarf in Deutschland so grob zwischen 30 bis 80 Gigawatt und durch die Photovoltaikanlagen konnte der Verbrauch das gesamte Jahr zu 18% gedeckt werden. Im großen Maßstab seht ihr also, gleicht sich das oft aus, also wenn hier zu viel produziert wird, fehlt es woanders. Das gilt aber nur im großen Maßstab, denn lokal in Orten oder Städten kann das ganz anders aussehen. Und genau da wird es kritisch. Und um das besser einzuordnen, habe ich mit Patrick Sauter von Netze BW gesprochen. Und Patrick, der redet über solche Themen regelmäßig, auch auf seinem YouTube-Kanal Ingenieurskunst. Also Patrick, wie groß ist denn jetzt lokal das Problem in den Verteilnetzen?
Das ist stark regional unterschiedlich. Es gibt heute schon einzelne Gebiete, vor allem ländliche Regionen, mit viel PV oder Wind, in denen es regelmäßig eng wird im Netz. Der Unterschied ist, Windkraftanlagen kann man fast immer gezielt runterregeln. Bei PV ist das schwieriger, weil viele kleine Anlagen in der Realität gar nicht oder noch nicht steuerbar sind. Und dann kommt das Problem, wenn ein Betriebsmittel im Netz überlastet ist und man nicht mehr genug Anlagen gezielt abregeln kann, muss der Netzbetreiber im Zweifel härter eingreifen. Die Engpässe entstehen dabei oft gar nicht im Übertragungsnetz, sondern lokal, zum Beispiel in der Mittelspannung oder direkt im Umspannwerk an den Transformatoren zwischen Hochspannung und Mittelspannung. Wenn es zu viel wird, greifen Schutzmechanismen, die im Extremfall auch zu lokalen Stromausfällen führen können. Und ja, die naheliegende Lösung ist Netze ausbauen. Das Problem ist hier nur, das dauert. Wenn man ein neues Umspannwerk bauen will oder ein bestehendes erweitern will, braucht es oft auch neue Hochspannungsleitungen. Und dann ist man in Deutschland von Planung über Genehmigung bis zur Umsetzung schnell bei 5 bis 10 Jahren, wenn Bürgerinitiativen oder Proteste dazukommen, auch mal mehr. Und ein Punkt, den viele unterschätzen, während gebaut wird, wird es erstmal schlimmer. Ähnlich wie auf der Autobahn, wenn ausgebaut wird, gibt es dort erstmal Staus. Im Stromnetz bedeutet das, während des Umbaus muss noch häufiger eingegriffen werden und Erzeugung reduziert werden, damit das Netz stabil betrieben werden kann. Deshalb ist die Steuerbarkeit von Anlagen ein ganz entscheidender Faktor für die nächsten Jahre. Hier sind sowohl Gesetzgeber als auch Bundesnetzagentur, aber eben auch die Netzbetreiber gefordert. Mehr zu dem Thema, wie Andreas schon gesagt hat, regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal.
Okay, vielen Dank, Patrick. Also, haben wir jetzt teilweise zu viel PV? Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Lokal an einigen Stellen, aber ja. Also, das ist der Unterschied, den man hier machen muss. Und besonders fehlt es einfach an wirklich sinnvoll und lokal gesteuerten Batteriespeichern, um genau diese Bereiche zu entlasten oder Peaks einfach abzupuffern. Wenn ihr mehr davon wollt, hier könnt ihr 42 laden, falls ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt die dicke Frage. Warum kracht's denn eigentlich nicht? Weil es mehrere Schutzmechanismen gibt und die erklären wir euch jetzt. Ja, wenn wir heute Abend das Licht anschalten, dann wirkt es eigentlich total selbstverständlich. Aber der Strom dafür wird nicht einfach spontan erzeugt, er wurde geplant. Und zwar nicht erst heute oder gestern, ein Teil davon wurde schon Wochen, Monate oder sogar Jahre im Voraus durch den sogenannten Terminmarkt gehandelt. Rückt der geplante Tag dann näher, wird es spannend. Dann kommt der Day-Ahead-Markt. Da wird dann der Preis, also es ist ein Markt quasi für einen Tag im Voraus vor der Lieferung. Und der wird auch genau dort gehandelt. Die Grundlage dafür bilden aber Wetterprognosen, aus denen sich zum Beispiel ableiten lässt, wann genau wie viel PV-Strom erwartet wird. Das ist halt so ein bisschen auch ein Gezocke, was man da hat, ne? Und zusammen mit dem geplanten Verbrauch, also Angebot und Nachfrage, wird dann der Strompreis für den Folgetag berechnet oder auch gehandelt, ne? Das ist wirklich so ein Geburtsding. So, und da diese Vortagsprognose natürlich nicht 100% perfekt ist, gibt es auch noch eine zweite Ebene und das ist dann der sogenannte Intraday-Markt. Im Viertelstundentag kommen am selben Tag noch Wetterdaten rein und die Prognosen werden dann verfeinert. Und der Strompreis entwickelt sich dann abhängig davon, wie viel Strom genau erwartet wird für die nächsten 15 Minuten. Fairerweise muss man sagen, es gibt auch noch einen 5-Minuten-Markt, aber sparen wir uns das jetzt mal gerade. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also wenig Strom, praktisch wenig Angebot und viel Nachfrage, das lässt den Preis dann steigen und umgekehrt dann genauso. Während der Day-Ahead-Markt also einen Tag im Voraus geplant wird, geht's beim Intraday-Markt einfach um denselben Tag. Da wird dann quasi nachjustiert sozusagen. Hier seht ihr auch ganz gut, dass die Vortagsprognose deutlich glatter ist und die Intraday-Prognose noch am selben Tag viel nachjustieren muss. Und wird jetzt besonders viel Solarstrom erwartet, passiert etwas Interessantes, der Strompreis fällt. Und manchmal sogar unter Null. Dann sprechen wir von sogenannten negativen Strompreisen. Also wer jetzt Strom einspeist, der zahlt dafür. Und dadurch entsteht für Kraftwerksbetreiber theoretisch der Anreiz, die Produktion herunterzufahren oder sogar komplett abzuschalten, wodurch das Netz dann entlastet werden soll. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis gibt es da leider ein paar Probleme. Das erste Problem ist eigentlich ganz einfach und ist technischer Natur, denn manche Kraftwerke können ihre Leistung einfach nicht schnell genug anpassen und eine Hoch- oder Runterfahrt ist teilweise teurer, als das Kraftwerk einfach laufen zu lassen. Zusätzlich ist es so, dass viele Erneuerbare eine fixe Einspeisevergütung erhalten, zumindest war das bis jetzt so. Zum Beispiel liegt der Strompreis dann bei minus 7 Cent die Kilowattstunde, ist also negativ, das heißt, wir haben eigentlich viel zu viel Strom im Netz und wollen gar nicht noch mehr Einspeisung und die Einspeisevergütung beträgt konstante 10 Cent. Dann seht ihr, wir haben da irgendwie eine Differenz und die muss bezahlt werden und die wird bisher aus dem Bundeshaushalt bezahlt, das heißt über Steuern. Deswegen gab es jetzt das Solarspitzengesetz, was sagt, das machen wir nicht mehr. Das heißt, wenn der Strompreis negativ ist, gibt es keine Vergütung mehr, damit das nicht mehr passiert. Was das aber zeigt, ist, dass dieser Markt halt auch die Physik wiedergeben muss. Das ist sehr wichtig und das muss man auch verstehen. Der Markt sorgt somit also nur für eine freiwillige Reaktion, die sich nicht für jeden lohnt oder nicht immer Sinn macht. Und wenn der Markt auch das nicht wiedergibt, funktioniert das Ganze nicht. So, und jetzt deswegen die Frage, was also, wenn das alles alleine nicht ausreicht und der Markt eben doch nicht alles geregelt hat? Ihr habt jetzt gesehen, der Markt ist eben nur die erste Verteidigungslinie und alleine schafft er es nicht immer, Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen. Vor allem, weil Strom oft nicht dort produziert wird, wo er gebraucht wird. Und genau dann wird aktiv in das Stromnetz eingegriffen, um Engpässe zu vermeiden, über das sogenannte Redispatch. Und hier werden Kraftwerke gezielt hoch oder auch runtergefahren. Und im Falle von einem Überangebot an Solarstrom werden PV-Anlagen dann abgeregelt. Und das ist merkwürdig, denn man hört oft die Kritik, dass Photovoltaikanlagen nicht regelbar sind. Aber das stimmt nicht, denn anders als fossile Kraftwerke oder die meisten fossilen, lässt sich eine PV-Anlage nicht einfach hochfahren, wenn keine Sonne da ist. Ja, PV-Anlagen lassen sich nämlich extrem gut drosseln und das deutlich schneller als fast jedes andere Kraftwerk. Da gibt's einfach keine rotierenden Massen oder sonst irgendwelche trägen Sachen, die bestehen einfach nur aus reiner Elektronik und die kann in Millisekunden gesteuert werden. So, zum Beispiel 2025 wurden so 3% der gesamten PV-Energie in Deutschland einfach abgeregelt, also zurückgehalten, um somit nicht eingespeist. Und genau hier, also bei der Regelbarkeit, hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Denn seit 2025 gibt es bei den Netzbetreibern den sogenannten Steuerbarkeitscheck. Und hier müssen die regelmäßig nachweisen, dass Anlagen technisch fernsteuerbar sind. Das heißt, sie müssen den Beweis erbringen. Früher galt diese Pflicht nur für Anlagen über 100 kW. Und seit 2026 aber auch für Anlagen darunter. Was man hier sehen kann, das heißt, wir bessern nach und es passiert da auch was. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwas, was ins Blinde läuft, sondern hier wird auch was getan. Und wie viele installierte PV-Leistungen in Deutschland tatsächlich steuerbar ist und vor allem von wem, seht ihr hier. Also ganze 40% der PV-Leistungen in Deutschland ist nicht steuerbar. Und um genau das besser zu verstehen, ist heute der Energieexperte Leonard Gandhi von den Energy Charts mit dabei und er erklärt uns jetzt, wieso die Regelbarkeit von PV-Anlagen so wichtig ist und wie es da gerade so läuft. Hi Leonard.
Tatsächlich gibt es zu den Solarspitzen sehr viele Missverständnisse. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass eben dieses bilanzielle Gleichgewicht über ganz Deutschland gar nicht das Kritische ist, sondern das wirkliche Kritische sind lokale Überlastungen im Verteilnetz bei Transformatoren oder anderen Betriebselementen. Und um dem wirkungsvoll entgegenzutreten, ist zum einen die Messung im Verteilnetz wichtig, aber auch die Steuerbarkeit. Da gab es in der Vergangenheit Probleme, weil wir haben eigentlich genug Steuerungseinrichtungen verbaut, aber viele von denen waren nicht funktionsfähig. Dieses Problem hat man aber erkannt und hat entsprechend im Solarspitzengesetz vorgesehen, dass eben die Steuerbarkeit regelmäßig überprüft werden muss.
Ja, vielen Dank, Leonard. Und ihr seht, der zweite Schutzmechanismus greift also direkt ins Stromnetz ein, um Engpässe zu vermeiden. Aber er hat ein Problem. Er ist einfach nicht schnell genug. Denn das Stromnetz verändert sich teilweise auch sehr, sehr schnell. Also auch in Sekunden oder teilweise noch darunter. Und hier kommt jetzt der dritte Schutzmechanismus ins Spiel. Der dritte Mechanismus, das ist die sogenannte Frequenzregelung. Hier geht's jetzt wirklich um verdammt schnelle Geschichten. Und gemessen wird das an dieser einen Zahl hier. Schon kleine Abweichungen zeigen, dass gerade zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist. Die Spannung beispielsweise ist lokal, die kann bei euch im Netz zu hoch sein, aber überall woanders in Ordnung. Aber die Frequenz, die gilt europaweit. Das heißt, wir haben hier auch so eine ganz andere Skalierung, von der wir hier auf einmal sprechen. Das ist total spannend. Dabei greift der dritte Schutzmechanismus und das ist die sogenannte Regelenergie. Und zuerst kommt die Primärregelung. Innerhalb von maximal 30 Sekunden verändern große Kraftwerke oder Batteriespeicher ihre Leistung ganz automatisch und ohne menschliches Eingreifen. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann übernimmt die Sekundärregelung. Hier greifen Übertragungsnetzbetreiber aktiv ein und steuern flexible Kraftwerke gezielt nach. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann kommt zusätzlich noch die Tertiärregelung oder auch Minutenreserveleistung genannt. Und dabei werden dann beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke oder Batterien auch wieder flexibel als Stromverbraucher oder Erzeuger eingesetzt. Diese drei Echtzeitstabilisierungen sorgen dafür, dass die Netzfrequenz stabil bei 50 Hertz bleibt, und zwar in ganz Europa. So, wenn ihr jetzt fragt, welche Hardware kann das? Ich habe es ja eben schon ein bisschen verraten, da gibt es nämlich eine ganze Menge. Eines davon haben wir schon genannt, das sind Batteriespeicher, die sind hier sogar sehr, sehr wichtig, weil sie einen wahnsinnig breiten Bereich abdecken können. Aber es gibt auch noch sogenannte Statcoms, es gibt netzbildende Wechselrichter und so weiter und so weiter. Es gibt da eine riesige Palette von Dingen, wie wir das Netz regeln, wie vor allem die verschiedenen Dinge geregelt werden. Es ist wirklich wahnsinnig viel und es ist saukompliziert, aber es ist unfassbar interessant. So, das sind alles mega geile Systeme und wenn ihr Bock habt, stellt mir das auch gerne alles vor, schreibt es einfach unten in den Kommentar, dann wissen wir, ihr habt Bock drauf. Und Abo nicht vergessen und dann machen wir das super gerne für euch. Ja, was kann man jetzt so abschließend sagen? Haben wir es mit dem Photovoltaik-Wahnsinn übertrieben? Also ich finde das schon ein bisschen heftig, das so zu nennen. Ja? Ich würde persönlich sagen, nein. Wir haben kein Problem mit zu viel Solarstrom, wir haben ein Problem damit, ihn richtig zu nutzen. Und die Lösung gibt's schon längst. Und zwar sind das Hightech-Batteriespeicher. Es wäre ein moderner Strommarkt, es wären Optimierungsalgorithmen und es wäre Digitalisierung. Man könnte da eine ganze Menge machen. So, und all das kann diese Spitze und alles Mögliche abfangen, heute schon. Das ist technisch machbar und das ist auch kostengünstig, wenn man das ordentlich angeht. Das eigentliche Problem ist in meinen Augen kein technisches, das ist ein ganz anderes. Wir kommen einfach nicht schnell genug voran und das liegt, wie gesagt, nicht an der Technik, sondern es liegt an den Rahmenbedingungen. Ja, und die werden in Berlin gemacht und zwar langsam. Sonst wäre ich gefühlt nicht alle 2 Wochen in Berlin mit einer Petition und sehr konkreten technischen Vorschlägen. Sondern ich sag's jetzt nochmal wirklich in aller Deutlichkeit, damit es auch wirklich der allerletzte versteht. Ja? Wir haben in Deutschland einige der besten Ingenieure der Welt und die haben wirklich richtig was drauf. Ich kenne eine ganze Menge davon und die sind wirklich top. Und was noch wichtiger ist, die haben sogar Bock. Wir müssen sie einfach nur machen lassen und aufhören, diesen Menschen ständig neue Hürden in den Weg zu legen. Ja, und dann ist das alles lösbar. Eigentlich schon lange. Ja, aber keine Ahnung.